Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Guten Tag, mein Name ist Grazina Vanat und ich bin heute zu Gast bei Oskar Prawański in der Beratungsstelle Faire Mobilität in Nürnberg. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass Sie hier sind.
Herr Prawański, gibt es in Deutschland des 21. Jahrhunderts Sklaverei?
Gute Frage. Also Sklaverei ist natürlich ein sehr extremer Begriff. Was definitiv vorhanden ist, sind sehr stark ausbeuterische und auf Ausbeutung angelegte Arbeitsverhältnisse. Und natürlich gibt es auch so etwas wie Menschenhandel. Das auf jeden Fall, ja. Aber von Sklaverei zu sprechen ist natürlich ein sehr politischer Begriff und sehr plakativ, aber natürlich gibt es keine Sklaverei.
Es gibt Organisationen, die eben von moderner Sklaverei sprechen. Es gibt zum Beispiel eine australische Menschenrechtsorganisation Walk Free Foundation und die schätzt die Anzahl der modernen Sklaven nur in Deutschland auf 167.000. Und unter moderner Sklaverei verstehen sie eben diese eine Art von Zwangsarbeit, wo die Zwänge keine Ketten sind, sondern andere Art von Zwängen.
Ja, Zwänge ist natürlich sehr vielfältig. Also es gibt ja auch den Straftatsbestand der Arbeitsausbeutung oder des Menschenhandels zum Zwecke der Arbeitsausbeutung. Und das findet sich auch immer wieder, also nicht nur in der Prostitution, sondern tatsächlich auch auf Baustellen, in der Gebäudereinigung und. Also das gibt es definitiv, aber wie Sie schon sagten, diese informellen Ketten, das ist natürlich die Frage, wo fängt das an, wo fängt der Zwang an und wo hört der auf? Ich meine, wir haben ja alle den Zwang, dass wir arbeiten gehen, weil wir eben Geld brauchen, aber wir haben natürlich die Alternative, wir können uns eine andere Arbeit suchen, wir können eine andere Arbeit, wir können frei wählen und das ist eben für viele Menschen nicht möglich.
Eben. Ich möchte gerne am Anfang unseres Gesprächs auf einen Fall eingehen, der allgemein bekannt wurde jetzt auf einmal und für Schlagzeilen sorgt. Und in dem wie in einem Vergrößerungsglas mehrere schreckliche Aspekte gleichzeitig sichtbar wurden. Und Sie wissen bestimmt, wovon ich spreche.
Genau, ja, von der Fleischindustrie.
Richtig. Also von dem Fleischskandal bei Tönnies. Und ich fasse kurz zusammen. Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh sind mehr als 1300 Angestellte positiv auf Corona getestet worden. Einen so großen Hotspot hat es in Deutschland noch nie gegeben. Die ersten politischen Reaktionen waren, meiner Meinung nach, symptomatisch für das, worüber wir gleich sprechen werden. Auf die Frage einer Reporterin nach einem Zusammenhang zwischen den in Nordrhein-Westfalen verhängten Corona-Regeln und dem Massenausbruch antwortete Ministerpräsident Armin Laschet.
Das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt.
Das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da angereist sind und da der Virus herkommt. Alles klar. Rumänen und Bulgaren, die haben das doch eingeschleppt. Und schon hat man Schuldige gefunden. Fangen wir also damit an. Was haben Rumänen und Bulgaren mit einem Fleischbetrieb mitten in Deutschland zu tun?
Mittlerweile arbeiten in der Fleischindustrie in Deutschland eben zu einem sehr, sehr, sehr hohen Anteil Rumänen und Bulgaren. Häufig als Werkvertragsbeschäftigte und Subunternehmer. Gerade auch im Bereich der Schlachtung und der Zerlegung, also ist der Anteil an osteuropäischen Arbeitskräften bei weit über 90%. Kaum ein Deutscher macht diese Arbeit, oder kein Deutscher, und wenn dann eher nur in den Führungspositionen. Und die Arbeitsverhältnisse sind natürlich seit jeher prekär und ausbeuterisch. Also geltendes Recht wird häufig umgangen. Die Menschen leben zusammengefercht in sehr engen Unterkünften. Manche teilen sich nicht nur ein Zimmer, sondern teilen sich wirklich Betten in Schichten. Und das ist natürlich ein Nährboden für Infektionen.
Betten in Schichten?
Das ist zwar seltener geworden, aber tatsächlich kommt es immer noch vorher.
Ja, und dann kommt die erste politische Reaktion: Stigmatisieren, Ausgrenzen, von uns weisen. Es gab noch eine Aussage von Herrn Laschet, mit der ich noch ein größeres Problem hatte. Er sagte nämlich:
Aber solange wir alles tun, dass es gelingt, dass es nicht überspringt auf die Bevölkerung, können wir andere, bessere, zielgerichtetere Maßnahmen ergreifen.
Man muss aufpassen, dass die Seuche nicht auf die Bevölkerung überspringt.
Also vorweg, ich finde diese Aussagen von Laschet unsäglich. Gerade die osteuropäischen Arbeitsmigranten arbeiten, also haben eine sehr schwache Position auf dem deutschen Arbeitsmarkt, und auch sie waren es ja nicht die aus Ischgl oder aus den Skigebieten oder auf dem Starkbierfest, die den Virus nach Deutschland gebracht haben. Im Gegenteil, das sind die Leute, die in sehr prekären Verhältnissen in Deutschland arbeiten und eher noch nach Osteuropa die Krankheit gebracht haben, das Virus gebracht haben. Denn wenn man sich mal anschaut, in welchen Bereichen diese Menschen arbeiten, also nicht nur in der Fleischindustrie, auch viel in der Logistik, Paketauslieferer, Gebäudereinigung, das sind ja wirklich Berufe, die dem Virus ja auch potenziell sehr stark ausgeliefert sind. Und das sind Menschen, die arbeiten und die haben nicht die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen, die haben nicht die Möglichkeit, in einem Einzelbüro zu arbeiten, sondern die sind sowieso eine Risikogruppe. Man kann also sagen, dass dieser Virus eigentlich die Schwächsten der Schwächsten, die ohnehin schon schwach waren, noch stärker trifft als den Rest. Und traurig zu sagen ist natürlich auch, oder so diese implizite Unterscheidung zu machen zwischen diese Menschen, die arbeiten hier, aber die sind eben nicht Teil der Bevölkerung. Mhm. Und das finde ich für gefährlich. Und ja, so eine Rhetorik bereitet natürlich den Grund eben für Ausgrenzung, für Diskriminierung und finde ich ein fatales Signal aus politischer Sicht.
Ja, tatsächlich. Aber es zeigt auch etwas mehr, glaube ich, dass es ein System entstanden ist, in dem es möglich ist, dass für diese Menschen alle Rechte nicht greifen oder diese berühmte unantastbare Würde.
Ja, definitiv. Wir müssen da auch ein bisschen unterscheiden oder wir müssen uns eins vor Augen führen. Also beispielsweise in Nürnberg sind Rumänen mittlerweile die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe nach den Türken. Türkinnen und Türken. Und in meinem subjektiven Gefühl sind Rumänen sehr unsichtbar. Also man sieht relativ wenig Rumänen. Ich finde, Polen sind relativ präsent, auch türkische Mitbürger sind präsent. Aber Rumänen sind eher wenig präsent. Woran liegt das? Das liegt meiner Meinung nach eben auch daraus, dass man sie nicht zu einem Teil der Gesellschaft werden lässt. Also wenn die zum Beispiel hier hinkommen und in Fleischfabriken zu arbeiten, es wird ihnen ja nicht wirklich einfach gemacht zu integrieren, also sich zu integrieren. Ich meine, wenn man 200, 250 Stunden in der Woche arbeitet oder im Monat arbeitet, kann man sich auch nicht integrieren. Man kann keinen Sprachkurs besuchen, wenn man nicht weiß, ob man an dem Tag jetzt bis 18 Uhr, bis 20 Uhr oder bis 24 Uhr arbeitet. Und wenn man morgens in den Schlachthof fährt und teilweise 3-4 Stunden unbezahlt wartet, bis man überhaupt erstmal anfangen kann zu arbeiten, weil sich vielleicht der Tiertransport verzögert hat, den Menschen gibt man natürlich keine Chance. Die Menschen haben natürlich auch keine Chance, eine Wohnung zu bekommen. Mhm. Mit einem Werkvertrag ist ja klar, dass sie einkaserniert werden in Werkswohnungen oder eben in Wohnungen in sehr beengten Arbeitsverhältnissen. Das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist aber auch, und das sind auch die Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, wir sprechen von sogenannten mobilen Beschäftigten. Mhm. Und das sind in der Regel Menschen, die nicht nach Deutschland kommen mit ihren Familien, um hier neu anzufangen, um hier ein neues Leben zu beginnen, um sich zu integrieren, sondern es sind wirklich Menschen, die hier hinkommen zum Zwecke der Arbeit. Die haben in der Regel ihren Hauptwohnsitz und ihre Familie immer noch im Heimatland, in Polen, in Rumänien, in Bulgarien, arbeiten eben hier aufgrund der extremen Lohnunterschiede und der Wohlstandsunterschiede zwischen den Ländern und fahren alle paar Wochen oder mal am Wochenende nach Hause zu ihrer Familie und bringen das Geld mit. Mhm. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum diese Menschen im öffentlichen Bild so unsichtbar sind und eben auch keine Lobby haben.
Mhm. Ja, genau, sie haben keine Lobby. Ich habe vor 2 Wochen ein Gespräch mit Natascha Wodin geführt. Das ist eine Autorin, die als Kind der russischen Zwangsarbeiter in Nürnberg 45 zur Welt gekommen ist. Und sie erzählte in ihren Büchern und in ihrem Gespräch hat sie auch erzählt, ihre Erlebnisse als jemand, der zu einer ausgegrenzten Gruppe gehört hat. Und wir sind zum Entschluss gekommen, dass diese Menschen keine Sprache dafür hatten. Dass es eben Menschen waren, die kein Deutsch gesprochen haben und sich dadurch auch mit ihren Berichten nicht wirklich bemerkbar machen konnten. Ist das hier in diesem Fall auch so ähnlich?
Ja, also definitiv auch. Mittlerweile zum Glück in diesem Jahr und berichtet die Presse ja auch sehr stark, also zumindest die Presse auch sehr stark über das, was passiert. Und also da hat Corona tatsächlich auch als Brandbeschleuniger gewissermaßen gewirkt und man sieht ja auch politische Bestrebungen, also das Verbot von Werksverträgen im Kernbereich der Schlachtung ist auf jeden Fall ein erster sehr guter Schritt in die richtige Richtung.
Mhm. Also Sie würden sagen, diese Werkverträge, das ist die Quelle des Bösen, oder gibt es noch mehrere?
Ja, also definitiv in dem Bereich schon. Sie müssen sich jetzt vorstellen, dort arbeiten Menschen, die arbeiten in der Fleischfabrik, aber können Ihnen nicht mal sagen, wer der Arbeitgeber ist, also für welche Firma Sie eigentlich arbeiten. Das ist skandalös. Mhm. Geht natürlich auch einher, an wen richte ich irgendwie meine Rechte, also meine Forderungen, wo fordere ich meine Rechte ein, auch Entlohnungsansprüche etc. Mhm. Und das, also das ist ein Kernbereich, die Schlachtung und Zerlegung. Und in diesem Kernbereich werden ein Großteil der Arbeiten an Subunternehmern, Werkverträge eben ausgegliedert. Es ist ja unvorstellbar. Dann stellen Sie sich irgendwie ein Unternehmen vor, was eigentlich was produziert, aber 95% an eine andere Firma ausgliedert. Das ist undenkbar.
Ja, aber das hat Gründe eben, ne? Weil ja, man dann die Gesetze umgehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und genau, auf jeden Fall. Man lagert das unternehmerische Risiko auf dem Rücken der Beschäftigten definitiv aus und erhöht die Gewinnspanne.
Und auch Arbeitsrechte oder Gewerkschaften kann man sich da überhaupt nicht vorstellen.
Auch das, genau. Also es gibt natürlich gewerkschaftliche Bestrebungen, diese Menschen zu erreichen, aber sie werden natürlich auch eingeschüchtert. Es ist nicht einfach.
Ja. Naja, und diese Menschen trauen sich nicht mal, Hilfe zu suchen, weil was haben sie eigentlich zu gewinnen? Haben sie eine Chance, hier irgendetwas zu erreichen? Oder können sie nur ihre Arbeit verlieren eigentlich, wenn sie sich beklagen?
Also diese Ängste sind in meiner Beratung, also ich berate nicht nur in der Fleischindustrie, auch sehr viele Zeit- und Leiharbeitnehmer, auch aus Logistik, Transport, also wirklich eigentlich all die Branchen, die als prekär gelten, also auch Fernfahrer, LKW-Fahrer, Bauarbeiterinnen, Bauarbeiter, Gebäudereinigerinnen. Und tatsächlich ist es erstmal sehr häufig so, dass die Menschen ihre Rechte erst gar nicht kennen. Sie wissen sie nicht, wie sind die Rechte. Und ich habe mich vor kurzem mit einem befreundeten Juristen unterhalten. Er hat gesagt, wenn jemand in Deutschland gekündigt wird, also ein Deutscher, der hier aufgewachsen ist, 90-95%ige Wahrscheinlichkeit, dass er sich gegen eine Kündigung vor Gericht zur Wehr setzt. Und Sie können sich natürlich vorstellen, bei jemandem, der sich nicht mit dem Rechtssystem auskennt, der die Sprache nicht spricht und der auch noch unter diesem hohen ökonomischen Druck steht, sobald er die Arbeit verliert, sich sofort eine neue zu suchen, vielleicht sogar in einem anderen Teil von Deutschland, der setzt sich in der Regel nicht zur Wehr. Und viele Arbeitgeber wissen das und nutzen das schamlos aus.
Ja. Und gleichzeitig, das muss man, glaube ich, auch erwähnen, gleichzeitig gibt es Menschen, die an dem ganzen wahnsinnsgroßen Gewinn machen. Mhm. Diese Stufe sind die Unternehmer, die ihre Betriebe auf der Sklavenarbeit gegründet haben. Also ich würde das dieses starke politische Wort benutzen, weil ich das so empfinde, wenn ich lese zum Beispiel, dass Herrn Clemens Tönnies einer der reichsten Deutschen ist und einer der reichsten Menschen der Welt. Und in seinem Betrieb arbeiten Menschen unter schrecklichsten Umständen, arbeiten und leben. Sie sagen, dass es jetzt, dass sich die Medien jetzt dafür interessieren und dass es vielleicht was verändern wird. Mhm. Ich habe einen Bericht gefunden in der Zeitschrift EMA über Bestrebungen und die vor 12 Jahren gestartet worden sind, und damals hat viel die Presse davon geschrieben. Es gab Diskussionen und es ging tatsächlich um Tönnies auch. Und nichts ist seitdem geschehen.
Also es gab ja auch in der Fleischindustrie Selbstverpflichtungen, aber eine Sache zeigt sich, also Selbstverpflichtungen helfen nicht, es müssen Gesetze her. Gesetze bringen aber nichts, wenn diese nicht auch kontrolliert und durchgesetzt und vergehen sanktioniert werden. Dennoch greift es zu kurz, nur auf Tönnies zu schauen. Also das, es funktioniert im Kleinen und im Großen. Natürlich ist Tönnies ein Extrembeispiel, aber in meiner Arbeit bin ich zum Beispiel sehr viel mit Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmerinnen aus Zeitarbeitsfirmen und konfrontiert. Und es ist häufig so, dass sobald die Menschen zum Beispiel in der Probezeit erkranken, werden sie entlassen und ersetzt. Es ist so, sobald zum Beispiel die Auftragslage nicht da sind, und eigentlich sind ja Zeitarbeitsfirmen auch dafür da, dass sie zum Beispiel das ökonomische Risiko tragen. Also sie bekommen ja sehr viel Geld von den Unternehmen, für die sie arbeiten. Und das Risiko zum Beispiel, dass sie eben Auftragsmangel oder so abfedern, liegt natürlich bei den Firmen. Und sie wälzen es dann eben komplett auf die ohnehin schon schlecht bezahlten Leiharbeitnehmer aus. In dem Spiel, wenn gerade keine Arbeit da ist, werden die sofort gekündigt und. Ich hatte wirklich schon die absurdesten Fälle. Leute, die zu viel gekündigt wurden, mit der Begründung, sie würden zu viele Zigarettenpausen machen. Und dann kam raus, die Leute sind nicht Raucher und so. Also das ist die absurdesten, da fängt es natürlich an, ne? Oder auch einfach mit Lohndumping, wenn ich irgendwie 10 Mitarbeiter oder 15 Mitarbeiter beschäftige aus Polen oder aus einem anderen Land und jedem 1 Euro die Stunde weniger bezahle. Ich meine, wenn man das auf einen Monat aufrechnet, da ist jeder kleine oder mittelständische Unternehmer, verdient sich daran natürlich auch eine goldene Nase. Mhm. Und natürlich sind es nicht alle Unternehmer, die so sind. Da ist es mir auch sehr wichtig, das zu betonen. Klar. Aber gerade das müsste eben auch im Sinne der ehrlichen Unternehmer sein, weil ich meine, im Zweifel ist der seine Leute ausbeutet und der Löhne, Tariflöhne unterschreitet, der bei der nächsten Auftragsvergabe ein günstigeres Angebot abgeben kann und den ehrlichen Stimmt. Unternehmer ausstechen kann.
Stimmt. Ja, dann kommen wir auf Ihre Einrichtung hier. Die ist relativ neu hier in Nürnberg.
Genau, also unser das Projekt Faire Mobilität gibt es bundesweit schon seit fast 10 Jahren. Mhm. Und Nürnberg ist die neunte Beratungsstelle. Mhm. Die gibt es seit August letzten Jahres. Mhm. Und da also haben wir jetzt angefangen, hier aufzubauen und so richtig beraten. Seit September, Oktober ist das alles angelaufen. Und kaum haben wir uns eingearbeitet, kam Corona und unsere Fallzahlen sind schlagartig explodiert. Aha.
Sind explodiert, tatsächlich.
Ja, sind tatsächlich explodiert. Also die Auswirkungen von Corona auf den Arbeitsmarkt sind, also die treffen natürlich alle. Heute gelesen, also Stellenstreichungen bei Airbus, also wirklich auch hochqualifizierte Ingenieure, aber natürlich auch die niedrigqualifiziertesten und die prekärsten, die jetzt natürlich auch sehr stark getroffen.
Mhm. Warum wurde diese Einrichtung hier in Nürnberg geöffnet, als die neunte?
Wir hatten einen Fokus auf, also in München gab es eine Beratungsstelle und wir in Nürnberg decken auch so ein bisschen den Bereich Ingolstadt ab und haben eben ein Pilotprojekt und kooperieren dort sehr eng mit der IG Metall. Und sie haben ums Audi-Werk herum, sind sehr viele Zulieferer, das sogenannte Güterverkehrszentrum GVZ, wo eben sehr viele Menschen auch aus Ost-Südosteuropa arbeiten. Die versuchen wir natürlich auch gezielt anzusprechen, gezielt zu erreichen.
Mhm. Genau, gezielt zu erreichen, das wäre auch ein Stichwort für mich. Wie finden die Leute zu Ihnen oder suchen Sie die Kontakte?
Beides tatsächlich. Also wir gehen auch viel vor Ort. Jetzt haben wir zum Beispiel häufiger eben die Erntehelferinnen, Erntehelfer, die Saisonarbeitskräfte auch wirklich also auf den Feldern besucht.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Okay. Ja. Und, also wir fahren dann wirklich ganz normal raus, wir sprechen die Menschen eben an, wir haben Informationsmaterialien in verschiedenen Sprachen. Also in Nürnberg, ich berate auf Polnisch, mein Kollege berät auf Rumänisch und haben aber in den anderen Beratungsstellen eigentlich nur fast alle anderen osteuropäischen Sprachen, die wir abdecken können. Wir fahren aber auch also einmal im Monat mit der IG Metall zusammen im Güterverkehrszentrum bei Audi und bieten dort Sprechstunden an. Wir gehen wirklich sehr viel auch raus, auch auf Baustellen mit der Industriegewerkschaft Bau und Agrar und Umwelt, also wir kooperieren sehr eng mit den Gewerkschaften. Auf der anderen Seite, ich berate sehr viel auch über die sozialen Medien. Also ich habe ein dienstliches Facebook-Profil. Und ich
bin aber auf Deutsch?
Auf Polnisch dann
tatsächlich. Auf Polnisch. Das habe ich noch nicht entdeckt.
Okay. Ja, also relativ frisch tatsächlich. Und, weil wo treffen sich die Polen oder wo treffen sich halt auch die Rumänen auf Facebook? Ne? Es gibt große Facebook-Gruppen, Polen in Nürnberg, Polen in Bayern, Polen in Deutschland. Und da, natürlich, wenn ich gerade lese, okay, da fragt jetzt jemand eine Frage zum Arbeitsrecht oder eben auch man macht Werbung, man interagierte dort mit den Menschen und darin habe ich innerhalb von kürzester Zeit, also wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, über 400-500 Facebook-Freunde innerhalb von ein paar Wochen gehabt. Also das war wirklich der Wahnsinn, habe ich nie mit gerechnet und so erreicht man eben auch die Menschen.
Ja.
Und dann viel Mund-zu-Mund-Propaganda, viel auch Recherche, wenn man auf Polnisch so Arbeitsrecht, Ausbeutung, Probleme, Deutschland eingibt, so, dann kommt man früher oder später eben auch auf unsere Seite.
Das ist toll, ja. Okay, also es erwartet Sie viel Arbeit hier, glaube ich.
Ja, tatsächlich, definitiv. Also es ist wirklich langsam angefangen und dann wirklich schlagartig fast über Nacht.
Okay, und trauen sich die Menschen tatsächlich? Also sind das nur nicht nur so vorsichtige erste Fragen und dann machen sie einen Rückzieher oder sind sie bereit, auch irgendwelche Schritte zu unternehmen?
Von bis natürlich, das kann man nicht generalisieren. Wichtig ist, also mit meiner Beratungsphilosophie, ich versuche natürlich den Leuten auch nichts abzunehmen. Ich versuche die Leute eher in die Lage zu versetzen, dass sie ihre Rechte kennen und zeige ihnen auch Möglichkeiten auf. Also ich verhandle, also ich trete auch schon mal an die Firmen ran und verhandle mit den Firmen sowas oder mit Unternehmern, das passiert natürlich auch. Versuche aber eher die Leute in eine Lage zu versetzen, dass sie dazu in der Lage sind. Und also meine Beratungsphilosophie geht, dahingehend, dass ich natürlich versuche, die Leute in eine Lage zu versetzen, dass sie selber ihre Rechte wahrnehmen können, dass sie selber so weit sind, dass sie an den Arbeitgeber rantreten können und sagen, nein, das ist so nicht richtig, das sind meine Rechte, die möchte ich gerne haben. Und das ist von bis. Manchmal hilft es einfach, denen klarzumachen, wo ihre Rechte sind, sie ein bisschen aufzubauen, denen vor allem auch das Selbstvertrauen zu geben und Hand in Hand mit ihnen gemeinsam in diesen Weg zu gehen und sie einfach dabei zu begleiten. Denen auch jetzt nicht zu viel abzunehmen. Und mein Ziel ist immer, sie in eine Lage zu versetzen, dass sie nicht ein zweites Mal so ein Problem haben, dass sie zum Beispiel schon beim nächsten Mal genauer hinschauen, was im Arbeitsvertrag drinsteht, vielleicht schon ein bisschen merken, okay, die Firma wirkt jetzt nicht so seriös, da bin ich jetzt mal vorsichtiger. Und viele Unternehmer sind aber tatsächlich auch, wenn sie merken, dass jemand seine Rechte kennt, und wenn sie merken, dass jemand Widerspruch leistet, Widerstand leistet.
Und Unterstützung hat.
Und Unterstützung hatte das auch, dass die dann ganz, ganz, ganz schnell einlenken. Ja, das definitiv. Und klar, ich meine, wenn man merkt, okay, 8 Leute, die akzeptieren, und dann auf einmal fangen 2 Leute an, sich dagegen zu wehren, dann rudert man schon zurück. Ja, also da ist mit wenig Aufwand tatsächlich schon so sehr viel erreichbar. Und unser Ziel ist natürlich auch, sich außergerichtlich irgendwie zu einigen. Also natürlich, wir zeigen die Wege auf, wie es ist, die klare einzureichen beim Arbeitsgericht und unterstützen auch dabei oder auch mit dem gewerkschaftlichen Rechtsschutz zusammen. Aber das ist halt immer nur das letzte Mittel. Und häufig schafft man es natürlich, sich schon vorher zu einigen.
Tatsächlich. Genau, ja. Also Sie haben definitiv Erfolge.
Ja, absolut, definitiv. Aha. Ja. Und ja. Also auch wirklich Leute, die schon angerufen haben, gesagt haben, ich habe jetzt eine neue Arbeit und da hatte ich ein Angebot und da habe ich gesehen, das und das stand im Arbeitsvertrag drin, das haben sie mir gesagt, da soll ich drauf achten und das war so nicht richtig und habe ich korrigieren lassen oder so. Also das merkt man schon.
Ja. Naja, ich kenne solche Fälle, wo Leute irgendetwas im Arbeitsvertrag haben, was sowieso nicht beachtet wird und darüber wird gar nicht diskutiert. Oder es wird ein Arbeitsvertrag unterschrieben, aber es wird von vorne an gesagt, naja, hier steht zwar Urlaub, aber Urlaub gibt es bei uns nicht.
Ja, genau. Ja. Das sind auch so bei uns viele Fälle haben mit Urlaub zu tun, dass zum Beispiel einfach während des Urlaubs eben nicht weiter bezahlt wird oder dass bei der Kündigung die ausstehenden Urlaubstage unter den Teppich gekehrt und nicht vergütet werden oder sehr häufige Masche ist tatsächlich, dass wenn Leute kündigen oder gekündigt werden, dass beispielsweise die letzten beiden Wochen nicht bezahlt werden oder der letzte Monat nicht bezahlt wird. Und natürlich aus Arbeitgebersicht, also natürlich ist es überhaupt nicht rechtens. Und, aber die wissen, okay, die Leute gehen dann woanders hin, dann können die sich nicht wirklich wehren, die wissen nicht, wie man sich wehrt. Und viele sind dann eher so, die sagen, okay, ich muss jetzt einfach schnell eine neue Arbeit finden und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und da helfen wir dann, schreiben mit den Leuten gemeinsam Geltendmachung und unterstützen sie dann auch vom Arbeitsgericht. Und also das ist wirklich was viele Unternehmer machen. Und ich sage den Leuten, ey Leute, wehrt euch dagegen, weil ich meine, wenn sich von 10 Leuten nur 2 dagegen wehren und selbst wenn sie vor Gericht gehen und alles, dann ist es immer noch ein Plusgeschäft für den Arbeitgeber. Aber wenn sich von 10 Leuten auf einmal 6 oder 7 dagegen wehren, dann hören die Arbeitgeber auch irgendwann auf, sowas zu machen, weil der Aufwand den Ertrag nicht lohnt.
Aber im Moment, glaube ich, schaut es so aus, dass sie genügend neue Menschen zur Auswahl haben. Es gibt immer wieder welche, die nachkommen, wenn man Menschen entlässt. Und das ist auch den Arbeitnehmern auch bewusst und den Arbeitgeber genauso.
Ja, also es ist eigentlich eine paradoxe Situation, weil man könnte meinen, es gibt einen Arbeitnehmermarkt, ja, dass die Arbeitnehmer eigentlich, wenn sie zusammenhalten würden, die Bedingungen eigentlich diktieren könnten. De facto machen es eben diese Faktoren wie diesen Einkommensungleichgewichte etc. Nicht einfach, also zwischen und auch die Sprachbarrieren, die institutionellen Barrieren. Und genau da ist natürlich auch die Politik gefragt, da schärfere Gesetze, mehr Kontrollen, also gerade auch Mindestlohnverstöße, das ist eigentlich ein Unding. Da müsste die Finanzkontrolle Schwarzarbeit definitiv personell viel mehr aufgestockt werden, auch viel mehr Befugnisse bekommen und stärker kontrollieren, als es der Fall ist.
Und welche Branchen sind am meisten betroffen von dem ganzen Drama? Baustellen wissen wir schon.
Genau, Baustellen sind sehr bekannt, Fleischindustrie natürlich, Landwirtschaft und die Saisonarbeitskräfte, aber auch sehr viel in der Logistik. Mit Logistik meine ich wirklich vom als Subunternehmer oder Scheinselbstständiger, Fahrer für im Amazon oder DHL oder DPD oder für ein Paket Unterdienstleister bis hin wirklich zum internationalen Straßentransport oder also alles, was irgendwie mit Logistik hat, auch im Lager, viel Zeitarbeit, Produktion, 24-Stunden-Pflege, also Frauen aus Osteuropa, die wirklich dann bei den Familien hier wohnen. Und jede Branche hat eigentlich ihr eigenes Ausbeutungsmodell, wie ich immer gerne sage. Und überall sind die Probleme, also überall gibt es spezielle Probleme, die immer branchenspezifisch sind. Gebäudereinigung natürlich.
Gibt es etwas, was speziell für diese Region hier ist, würden Sie sagen?
Wir haben natürlich viel Industrie auch und dementsprechend viel Zeitarbeit, viel Leiharbeit, viel Produktion und Logistik. Währenddessen ist zum Beispiel eben im norddeutschen Bereich, ja, also Nordrhein-Westfalen, nordöstliches Nordrhein-Westfalen bis hoch nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein, das ist natürlich vermehrt die Fleischindustrie. Bei uns sind es eher die Automobilzulieferer, aber da sind wir noch relativ am Anfang in der Kooperation, da hatten wir natürlich noch nicht so viele Fälle.
Also, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man ein Auto kauft, ist schon klar. Wie ist es mit Spargel? Kann man die Spargel ohne schlechtes Gewissen essen?
Schwierig. Ich persönlich esse wirklich gerne Spargel. Es ist auch an fast jedem Spargelhof, den wir besucht haben, gab es natürlich Ungereimtheiten. Auch dieses Jahr tatsächlich, wo man eigentlich sagte, die Erntehelfer waren ja nicht in der Masse vorhanden, wie sie in den letzten Jahren vorhanden waren. Über 40.000 wurden ja eingeflogen aus Rumänien mit den Sonderflügen. Und ja, aber dennoch, wir hatten sehr viele Fälle. Und jetzt zum Ende der Saison wird sich zeigen, wenn die Endabrechnung kommen, wie schlimm es halt wirklich wird. Aber eigentlich, unsere Besucher haben gezeigt, dass eigentlich auf fast jedem Spargelhof, den wir besucht haben, wo wir mit Menschen gesprochen haben und unsere Infomaterialien verteilt haben, kamen Anrufe, kamen Rückfragen, kamen Probleme. Und auch die Bilder, die ich teilweise bekommen habe von den Unterkünften, die haben natürlich keinerlei Corona-Hygieneregeln entsprochen, wenn man zu fünf, zu sechs in einem Raum schläft, auf engstem Raum und das geht natürlich gar nicht.
Ja, ja, ich habe das ein bisschen so lächelnd gefragt, das mit dem schlechten Gewissen, aber trotzdem kann man diese Frage stellen, was können wir als Einzelmenschen, die überhaupt nicht involviert sind und trotzdem Nutznießer sind, weil wir billig hier und dort was kaufen können dadurch, was können wir machen, um was an diesen Verhältnissen zu ändern?
Es ist auch schwierig zu generalisieren. Ich persönlich kaufe zum Beispiel mein Fleisch beim lokalen Metzger und eben nicht im Supermarkt. Ich spreche jetzt natürlich auch aus einer sehr privilegierten Position, weil das muss man sich auch leisten können. Genau. Ja. Und ich meine, so als Vergleichswerte in der Fleischindustrie, ein ungefähr 100 Kilo Schwein kostet den Schlachthof ungefähr 160 Euro, also 1,60 Euro pro Kilo im Einkauf, lebendig. Und was schätzen Sie, was die, also wirklich von der Anlieferung, über, also ab der Anlieferung, das heißt die komplette Schlachtung, die Zerlegung bis zum verzehrfertigen Schnitzel, wie teuer ein Schwein da ungefähr ist, oder wie viel es kostet, dieses Schwein zu schlachten, zu zerlegen und alles in der industriellen Wir sprechen von 5,50 Euro.
Nein!
Ja, also das sind Werte, ich meine, selbst wenn man es verdoppelt, verdreifachen würde, wäre es immer noch kein signifikanter Preiseinstieg. Zumal ja wirklich Deutschland ja mittlerweile auch ein sehr großer Exporteur ist. Also in den letzten 15 Jahren hat sich Deutschland vom Fleischimporteur zum Exporteur entwickelt. Und ja, also es ist als Konsument eigentlich schwierig. Also ich versuche viel regional zu kaufen, ich versuche viel Bio zu kaufen. Das muss man sich natürlich auch leisten können. Ist natürlich nie ein Garant dafür, dass man keine Lebensmittel hat, die frei von Ausbeutung sind.
Und eine andere Art von Unterstützung dieser Menschen?
Also jetzt gerade gab es ja große Solidaritätsaktionen. Da gibt es für eben die Mitarbeiter bei Tönnies, die in Quarantäne sind, dass man Pakete packen und denen zuschicken konnte. Und das war wirklich ein sehr großer Rücklauf. Also ein Wahnsinn, vielen Dank da nochmal an alle Helferinnen und Helfer. Natürlich, also es ist die politische, also generell wegsehen ist keine Option.
Richtig.
Also auch bei uns melden oder beim Zoll melden, wenn man was Verdächtiges sieht, zum Beispiel auch überbelegte Arbeiterunterkünfte. Die Stadt Nürnberg hat als Beispiel eine Stelle gegen Wohnungsmissbrauch oder Missbrauch von Wohnraum. Dort kann man sich auch hinwenden, wenn man merkt, okay, da ist eine Wohnung, die wird aber irgendwie als überbelegte Arbeiterunterkunft benutzt. Das ist also nicht wegschauen, einfach zivilgesellschaftlich aktiv werden und natürlich auch dafür sorgen, dass politisch die Weichen dafür
werden. Ja, nur dadurch kann man wirklich etwas in dem System ändern, ja, dass sich politisch etwas ändert.
Ich meine, das ist nicht nur eine politische Frage, finde ich, da sind wir auch als Menschen gefragt, ob wir wirklich wollen, dass es Mitmenschen gibt, die unter solchen Bedingungen arbeiten.
Ja.
Und das ist eigentlich für mich eine Frage von Anstand. Und es ist eigentlich für mich eine Frage, die ich jetzt von der politischen Richtung, ob ich jetzt eher Sozialdemokrat oder erzkonservativ bin, kann ich es trotzdem nicht wollen, dass Menschen ausgebeutet werden, zusammengefercht werden und ihre Rechte beraubt werden.
Ja, Hauptsache Profit.
Ja.
Nochmal auf Valtonis zurückzukommen, habe ich auch gelesen, dass es dort in der Gegend eine Organisation, einen Verein gibt, der sich für Frauen, explizit für Frauen engagiert oder um die Frauen kümmert, die dort arbeiten. Mhm. Es ist ein großer Anteil, ich glaube ein Drittel von den Beschäftigten dort sind Frauen. Und wie gesagt, seit 12 Jahren kümmern sie sich darum. Und dadurch habe ich entdeckt, dass es mehrere kleine Organisationen in Deutschland gibt, die sich solche Aufgaben stellen. Und meine Frage wäre, ob sie sich irgendwie vernetzen.
Ja, also wir sind auch lokal sehr vernetzt.
Aha.
Es gibt also bei den Polen tatsächlich gar nicht so viele, aber es gibt gerade in der rumänischen Community sehr viele Vereine.
Mhm.
Integro zum Beispiel hier vor Ort, aber auch im Münchner Bereich oder in anderen Bereichen wie von Bayern. Und wir arbeiten so viel zusammen. Also wir waren, als die Erntehelfer aus Rumänien gekommen sind, haben wir sie begrüßt und haben ihnen Informationsmaterialien gegeben und also direkt am Flughafen und eine Nummer mit unserer kostenlosen Hotline, wo sie anrufen konnten, sich über ihre Rechte informieren konnten. Und da wurden wir zum Beispiel eben von rumänischen Vereinen auch unterstützt, die mitgekommen sind, ehrenamtlich, die auch Informationsmaterialien verteilt haben. Und vieles funktioniert auch über diese informellen Kanäle, dass wenn jemand Hilfe braucht, wir wissen, okay, wir können es an den Verein wenden. Und da muss man aber auch einfach sagen, dass die rumänische Community deutlich besser vernetzt ist als die polnische hier vor Ort. Also es gibt nicht so viele polnische Vereine und bei den Rumänen die sind einfach vernetzter. Die gründen mehr Vereine, mehr Kulturvereine und da ist die Hilfsbereitschaft untereinander aus meiner Sicht zumindest höher als bei den beiden Polen.
Oh, interessant. Was können Sie konkret tun? Welche Macht oder Möglichkeiten haben Sie aus der Beratung?
Also klar, was wir machen, wir vermitteln natürlich an Anwälte und es gibt ja auch hier in der Region zum Beispiel polnischsprachige Anwälte. Wir arbeiten ja sehr eng mit den Gewerkschaften zusammen und wenn die Leute auch Gewerkschaftsmitglied, also wir beraten unabhängig von der Mitgliedschaft, wenn sie aber Gewerkschaftsmitglied werden, dann nutzen wir gemeinsam den gewerkschaftlichen Rechtsschutz oder unterstützen dabei, um dann wirklich auch gerichtlich die Forderungen durchzusetzen.
Und passiert das tatsächlich, dass solche Spargelstecher dann Gewerkschaftsmitglieder werden?
Ja, tatsächlich. Und die Gewerkschaften haben sich da auch gewandelt. Und zum Beispiel ist in diesem Jahr das erste Mal, dass die Industriegewerkschaft Bau, Agrar und Umwelt so ein Saisonarbeiter-Mitgliedschaftsmodell hat. Das heißt, die Leute können wirklich für die Saison, wo sie hier arbeiten, zu einem recht günstigen Festpreis Gewerkschaftsmitglied werden und haben dann dafür den kompletten Rechtsschutz. Und das ist ein gutes Modell, ein toller Schritt in die richtige Richtung. Ja.
Und funktioniert schon.
Es funktioniert, ja. Es gab schon einige Fälle. Und ja, vieles funktioniert eben auch über die außergerichtliche Lösung.
Sie sind Mediator, ne?
Genau, ja.
Hilft das?
Das hilft tatsächlich, wobei ich natürlich anders als in einer klassischen Mediation bin ich ja schon eher einseitig natürlich. Also
parteiisch.
Parteiisch, genau. Ja, genau. Ich bin nicht allparteiisch. Ja, aber vieles eben, also mit Fingerspitzengefühl dann auch zu tun und sehr vieles aus meiner Mediationsausbildung und meinem Studium hilft mir im Verhandeln auch mit den Arbeitgebern, zu sondieren der Interessen und ich arbeite viel auch so in dem Bereich, dass ich wirklich versuche, etwas rauszuhandeln und bevor es eben vor Gericht geht und ja, da muss man natürlich auch gucken, wo sind die Interessen der Ratsuchenden, die zu uns kommen, wo sind die Interessen der Arbeitgeber und häufig einigt man sich da tatsächlich.
Ja, das klingt toll. Sie haben auch Philosophie und Kulturreflexion studiert.
Genau, ja.
Das klingt interessant. Hat das was jetzt zu tun mit der Arbeit, die Sie machen?
Retrospektiv betrachtet, ich habe dann einen Schwerpunkt eben auf politische Theorie, politische Philosophie gesetzt, dann eben Politikwissenschaften, Schwerpunkt politische Theorie studiert. Und wollte eigentlich immer akademisch arbeiten, wollte eigentlich immer in die Wissenschaft und habe dann ganz kurz, also eigentlich während des Schreibens meiner Masterarbeit irgendwie gemerkt, dass die theoretischen Probleme zwar sehr interessant sind, aber eben die praktischen Probleme doch auch gelöst werden müssen. Mhm. Und habe mich dann tatsächlich beschlossen, in die Praxis zu gehen. Mhm. Habe dann angefangen, bei der Industriegewerkschaft Bau und Agrar und Umwelt zu arbeiten, mehrere Jahre. Und bin darüber dann hier eben zur fairen Mobilität gekommen. Ja, also ich meine, wenn man mich damals gefragt hätte, kannst du dir vorstellen, dass du mal das und das machst, ich mir den Kopf geschüttelt, ja, aber zurückblickend erkennt, also lässt sich da schon ein roter Faden erkennen. Ja. Ich habe mich so Fragen von Gerechtigkeit immer auch in der Philosophie und im Studium interessiert und das sind natürlich handfeste und praktische Probleme und Fragen, die mich natürlich auch im Berufsalltag begleiten.
Mhm. Und vermissen Sie Philosophie ein bisschen?
Dafür gibt es ja die Wochenenden. Ne? Ja, ich nutze natürlich als Ausgleich, lese ich natürlich sehr gerne und sehr viel, aber der Beruf, den ich jetzt habe, und ist natürlich, man merkt schon den Einfluss, den man hat, und man merkt vor allem ja die Bilanz, also die positive Bilanz, dass man wirklich vielen Menschen helfen kann, dass man wirklich auch ganz konkret zur Lösung von Problemen beitragen kann, dass man Ungerechtigkeiten natürlich auch gewissermaßen, also auch in klein reduzieren kann, aber eben anhand von so Sachen, dass jetzt eben die Werkverträge in der Fleischindustrie, das ist natürlich von uns auch irgendwie eine Frucht unserer Arbeit, ne? dass man solche Fälle auch an die Öffentlichkeit bringt.
Und oh ja. Mhm. Und überwiegt das Positive oder die Frustration?
Also man muss den schmalen Grat treffen zwischen, man muss natürlich empathisch sein in unserer Arbeit, aber man muss auch versuchen, sich ein bisschen abzugrenzen. Ja. Und das ist, glaube ich, viele Menschen auch in der Migrationsberatung oder im Flüchtlingsbereich arbeiten. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Und man muss mit Feuer dabei sein, man muss mit Leidenschaft dabei sein und man muss wirklich ein offenes Ohr haben, aber man muss auch für sich selber sorgen und da gucken, okay, ich sorge jetzt auch mal ein bisschen für mich und versuche irgendwie Abstand zu gewinnen.
Sie sind zweisprachig groß geworden, nicht wahr? Haben Sie sich früher gedacht, dass das Polnische eine Rolle in Ihrem beruflichen Leben spielen wird?
Tatsächlich nicht, nein. Mhm. Also ich habe es nie gedacht. Es war natürlich immer super, weil ich im Urlaub in Polen sprechen konnte und auch häufig irgendwie im Alltag natürlich mal. Also ich kann mich da tatsächlich eigentlich nicht mehr erinnern. Meine Eltern haben es mir vor kurzem sogar noch erzählt, dass ich im Kindergarten für ein polnischsprachiges Kind, was noch nicht so gut Deutsch konnte, schon übersetzen konnte und so. Und ich bin wirklich froh drum und das ist natürlich eine Bereicherung, wenn man zweisprachig aufwächst. Wobei natürlich mein Polnisch nicht so gut ist wie mein Deutsch. Aber
naja, aber bestimmt ausreichend für die Kontakte mit Menschen, denen man helfen kann.
Genau.
Und Sie engagieren sich auch für die Partnerschaft Nürnberg-Skopje.
Genau, ja, das ist so ein bisschen ein privates Projekt. Ich habe so eine Art Austausch und Kulturaustausch zwischen Mazedonien und Deutschland, also Skopje und Nürnberg. Das ist so ein bisschen ein privates Projekt zum Ausgleich.
Da haben wir auch eine Partnerstadt.
Ja, genau. Deswegen kam auch die Idee.
Wir sind jetzt im Podcast des Bildungszentrums und bei uns ist Lernen, steht groß geschrieben. Und deshalb immer diese Frage bei jedem Gespräch, was würden Sie gerne lernen? Noch, wenn Sie dazu kämen, zusätzlich.
Oha, da gibt es tatsächlich vieles.
Gerne lernen.
Ich wäre so ein lernbegieriger Mensch und ich lerne so gerne dazu. Ich würde gerne noch weitere osteuropäische Sprachen sprechen, zum Beispiel so Serbo-Kroatisch, also Bosnisch-Serbisch-Kroatisch oder Mazedonisch-Bulgarisch. Das finde ich tatsächlich spannend. Ich lerne durch meinen Kollegen ja ganz viel Rumänisch nebenbei, wenn man es mal die ganze Zeit auf dem linken Ohr hört. Ich glaube, Sprachen sind Schlüssel zu Menschen, zu Kulturen und zu ganz unbekannten Welten. Und ich glaube Sprachen.
Ja. Mhm. Ja, Sie haben auch schon als ein Sprachlehrer gearbeitet.
Ja, tatsächlich. Nach dem Abitur bin ich ein bisschen durch Mittel- und Südamerika gereist und habe da Englisch unterrichtet für mehrere Wochen an einer kostarikanischen Schule für Kinder aus eher sozial schwächeren Familien. Und das war tatsächlich auch eine sehr intensive Erfahrung. Das ist natürlich ein ganz anderes Schulsystem, als man es hier kennt. Es war ein nackter Raum mit 40 Kindern drin. Wow. Und ohne nennenswerte Ausstattung. Eine kleine Dorfschule war das. Und natürlich versucht, so ein bisschen die Basics beizubringen.
Wir haben auch eine andere Rubrik in diesem Podcast, das heißt Meckerecke. Aber wir haben heute so viel gemeckert, dass ich das sein lasse. Und ich frage Sie lieber nach einem Glücksmoment. Das ist eben auch eine Frage, die wir manchmal gerne stellen. Was hat Sie in der letzten Zeit glücklich gemacht? Vielleicht ein zu großes Wort, vielleicht aber auch nicht.
Glücksmomente.
Mich macht Nürnberg sehr glücklich. Also ich komme ja tatsächlich eigentlich aus dem Ruhrgebiet und bin dann über Studium etc. dann zu meiner ersten Arbeit in Nürnberg gekommen. Und ich liebe die Metropolregion. Also ich bin wirklich sehr glücklich. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, hier an der Pegnitz entlang, hier durch Johannes hindurch, ist es jedes Mal, wenn ich die Burg sehe, nach so vielen Jahren, man stuft nicht ab. Also ich bin immer noch glücklich. Und Nürnberg macht mich tatsächlich sehr glücklich. Also es ist wirklich eine tolle Stadt. Wo ich meinen Lebensmittelpunkt mittlerweile habe. Und das ist so, was mich wirklich glücklich macht, auch jetzt auf die Arbeit bezogen. Es gibt nicht so diesen einen Moment. Es ist wirklich jedes Mal, wenn man merkt, dass man was Positives bewirkt hat. Jedes Danke, jedes Mal, wenn ich merke, ich habe die Arbeits- und Lebensbedingungen einer Person verbessert. Das ist wirklich Wahnsinn, das ist Gold wert. Oder jedes Mal, wenn ich wirklich merke, dass mich Menschen teilweise auch weinend anrufen, weil sie jetzt die 300 Euro vom Arbeitgeber bekommen haben und diese 300 Euro für die Menschen wirklich also bedeuten, die können jetzt für einen Monat ihre Familie in Rumänien oder in Polen ernähren. Und das sind so Momente, also die kleinen Momente, tatsächlich die kleinen Erfolgserlebnisse.
Ja. Haben Sie noch eine Geschichte zu erzählen aus dem Fällen, die zu Ihnen kommen?
Also ich habe eine Geschichte, habe ich wirklich, ich habe relativ am Anfang einen Ratsuchenden, das ging wirklich um eine Woche, die ihm nicht bezahlt wurde und er hat wirklich gekämpft wie ein Löwe und ist wirklich vor Gericht gezogen und es ging um 300 Euro hin ungefähr, also um eine Woche, die ihm nicht bezahlt wurde und viele hätten da abgelassen und er hat sich wirklich, war auch schon an die 60 und auch mit den ganzen Computersachen nicht so fit und er hat sich durch alles durchgebissen und hat mich dann angerufen, Unterstützung gebeten, hat aber eigentlich alles schon alleine gemacht und ich habe ihn dann vor Gericht begleitet und war mit ihm im Arbeitsgericht als Sprachbeistand und habe ihn da unterstützt und übersetzt und so und einfach dieses Glück in den Augen zu sehen, als er dann wirklich Recht bekommen hat und man hat sich dann auch wirklich auf die 300 Euro geeinigt mit dem Arbeitgeber, sehr herablassend, weil ich meine, rechtlich war die Sache klar, aber es hat mich wirklich unfassbar beeindruckt, wie er gekämpft hat für sein Recht und trotz aller Widrigkeiten, trotz Sprachbarriere und obwohl es vielleicht für uns eine Summe ist, 300 Euro vor Gericht zu gehen, für ihn war es natürlich sehr viel Geld und er hat wirklich wie ein Löwe gekämpft und es ging darum, dass es ging nur nicht mal primär auch um das Geld, sondern um diese Gerechtigkeit, um die Genugtuung und um alles. Und
um die Würde.
Um die Würde natürlich. Mhm. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, die Menschen kommen zu uns aus einem Land wie Bulgarien, Rumänien und Polen. Und Deutschland genießt in der Regel ein sehr hohes Ansehen. Wir denken, alles ist irgendwie geregelt, alles ist, also es gibt hier Rechte, es gibt für alles Normen und Gesetze und Rechte. Und dann merken die, oh, es ist ja gar nicht so.
Ja.
Und jedes Mal, wenn sie zu ihrem Recht kommen, ist es eine Art von Wiederherstellung, den Glauben an die Institution und an das Land. Ja. Und ich meine, niemand möchte in einem Land arbeiten, das Land im Kopf haben, als das Land, wo er betrogen wurde.
Ja.
Und alles. Und das sind wir auch als Gesellschaft gefragt. Wir müssen diese Leute auch einfangen und wir müssen den Leuten auch einen Glaube an die Institution zurückgeben.
Ja.
Auch einen Glaube an die Rechte und an die Gesetze, dass sie nicht nur geschrieben werden, dass sie auch durchgesetzt werden. Und dieser Mann vor Gericht, der so gekämpft hat, der wirklich, und der hat mich beeindruckt. Und das ist eine Geschichte, die würde ich ja allen mitgeben. Ich meine, es lohnt sich, für seine Rechte zu kämpfen und es lohnt sich nicht, das Vertrauen in die Institutionen zu verlieren.
Also jetzt weiß ich ganz genau, an wem ich Menschen schicke, die mir Geschichten erzählen.
Ich bitte darum.
Da auch gewisse Kontakte.
Sehr gut.
Ja, und ich möchte mich wirklich herzlich für dieses Gespräch bedanken. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht in einem Jahr hier treffen können und Sie sagen mir, jetzt ist alles viel, viel besser.
Ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ja, gäbe es keine Probleme, dann hätte ich auch nichts zu tun. Das würde ich sogar gerne eingehen, aber ich befürchte, dass es noch ein langer Weg sein wird. Und Ich hoffe, dass aber zumindest jetzt durch Corona
richtig, dass sie und durch etwas die Pandemie, ändert.
Dass sich etwas ändert, ja. Das sind ja schon die kleinen Dinge, die ja, schon einen großen Einfluss haben.
Vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich für das angenehme Gespräch.
Tschüss.
Ciao.